SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Es ist ja eine doppelte Geschichte. Einerseits erinnert man an die Menschen, die dort gelebt haben, die von dort rausgerissen wurden und die vertrieben wurden oder umgebracht wurden. Das ist die eine Seite der Geschichte. Und die andere Seite ist eben, dass man versteht, wie so etwas passiert.
Vom 5. bis 31. März ist im Holocaust-Museum in Melbourne die Installation Bus Stop von Renata Stich und Frieder Schnock zu sehen. Die beiden Künstler aus Berlin sind zurzeit in Melbourne und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Ja, wir sind sehr gerne hier.
Bus Stop, das ist eine Installation, die Sie im Jahr 1995 entworfen haben. Mhm. Und zwar aus einem ganz bestimmten Anlass. Möchten Sie das erzählen?
Ja, also Busstop ist eigentlich einfach so ein Codewort für ein Konzept, für ein Denkmal, das damals in, wie soll man sagen, in der Mitte der Gesellschaft diskutiert wurde. Es war das sogenannte Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das von Lea Roos initiiert worden war und sehr stark dann auch vom Bundestag und anderen Trägerschaften also mit forciert wurde. Und das war ein sehr großer Wettbewerb mit 525 weltweit beteiligten Künstlerinnen. Und man wollte ein zentrales Denkmal haben, da wo es auch heute steht. Und wir hatten zuvor ein dezentrales Denkmal in Berlin entwickelt, das sich in Schöneberg befindet und über einen ganzen Stadtraum verstreut ist. Orte des Erinnerns heißt das. Das sind 80 Schilder, die an Lampenmasten befestigt sind. Und auf der einen Seite sind antijüdische Gesetze und Verordnungen so in Kurzform abgedruckt und auf der anderen Seite ein korrespondierendes Bild, meistens Objekte der Erinnerung, die in irgendeiner Weise mit dem Text korrespondieren. Und wir haben, statt das auf einem Platz zu belassen, in die Straßen gesetzt, so dass die Leute, wenn sie durch die Straßen gehen, sozusagen wie so ein Stationenweg von Text zu Text abgehen können. Und dieses Prinzip des Dezentralen haben wir auch auf das große Holocaust-Mahnmal, unser Konzept wurde ja nicht realisiert, wurde realisiert, aber nur in Kunstform übertragen und haben gesagt, es macht keinen großen Sinn, dort ein Denkmal zu bauen, wenn doch so viele Orte der Erinnerung, die Lager und die also Orte der Vernichtung und wenn man die doch ins Bewusstsein bringen sollte. Und haben dann ein Konzept geschaffen, von wo aus man, also von diesem Ort in Berlin, dann hinfahren kann, in Gruppen. In Gruppen deshalb, weil es ist nicht einfach, in ein Konzentrationslager zu gehen. Es ist erschütternd. Und wenn man zusammenfährt, dann kann man sich darüber austauschen und man kann gewissermaßen, es ist also wie eine Hilfestellung und man kann sich dann auch gegenseitig Informationen vermitteln und das war eben unsere Idee und ja, die schlug damals sehr viel Furore, wurde sehr stark kolportiert und dann gab es Ausstellungen, dann hat das ZDF zusammen mit dem israelischen Fernsehen einen Bus gemietet und mit der Aufschrift Denkmal für die ermordeten Juden Europas durch Berlin fahren lassen mit Schulklassen und man wollte sehen, wie die Leute darauf reagieren im Stadtraum und die Leute blieben auch stehen. War also schon eine sehr starke Aufmerksamkeitsstufe und man hat sich dann vorgestellt, wie wäre das denn auf der Autobahn und ja, Richtung Weimar, Buchenwald und so weiter. Ja.
Und wir haben natürlich vorher untersucht, wenn man nach Berlin kommt, wo geht man hin, wenn man ein ehemaliges Konzentrationslager besichtigen möchte. Und dann bietet sich natürlich Sachsenhausen an. Und das haben auch einige berühmte Schauspielerinnen gemacht, die nach Berlin kamen, aus Amerika. Die haben also quasi gezeigt, was man auch lernen kann aus der deutschen Geschichte.
Also Madonna und Gwyneth Paltrow sind gezielt dorthin gegangen, ja.
Und wir haben festgestellt, wenn man nach Sachsenhausen will, ist es keine einfache Tour, sondern man fährt mit der S-Bahn. Dann muss man nochmal entweder einen Bus nehmen oder lange laufen. Und in dem Moment, wo man nicht so gut zu Fuß ist, ist es dann doch etwas beschwerlich, obwohl es wirklich vor den Toren der Stadt ist, bei Oranienburg. Und dann haben wir gesagt, warum nicht ein Bus? Und so hat sich dann der ganze Komplex entwickelt. Und dann haben wir natürlich recherchiert, wo sind die anderen Orte. Und dann hat sich bei einem Termin ergeben, dass wir auch in Buchenwald waren. Und dann sagt man natürlich Weimar. Und dann denkt man das immer gleich zusammen. Man sagt dann, ja, und dann muss man eben oben auf den Berg fahren. Und da ist dann Buchenwald. Und dann ist es auch so, dass man kann natürlich ganz allein sich das vornehmen, aber wie Renata eben schon sagte, bei der Rückfahrt hat man möglicherweise das Bedürfnis, sich zu unterhalten, weil man das Gesehene einfach verarbeiten muss. Mhm. Und so gesehen war dieses Kommunikative natürlich unbedingt auch Teil dieses Projekts.
Das Holocaust-Denkmal, das jetzt in Berlin steht, ist ja ganz anders als das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Mhm. Was halten Sie denn davon?
Naja, also inzwischen muss ich sagen, ich bin froh um jeden Gedenkort, den es gibt. Ja, wir sehen ja, wie die Situation ist. Also dieser ansteigende aggressive Antisemitismus, der aus verschiedensten Gruppen kommt, nicht nur von rechts. Und ich finde, er ist etwas steif, aber es ist eben eine Skulptur. Da war ja am Anfang Richard Serra dabei mit Iron Man. Und dann wurde es sehr architektonisch. Dann ist Richard Serra ausgestiegen und Iron Man hat das gemacht. Was von uns übernommen wurde, ist eben dieser Informationsort, also Ort der Information. Nur hat man den unter die Erde verlegt. Aber das ist doch schön, wenn wir wenigstens das anregen konnten, ja, denn wir hatten eine sozusagen gläserne Skulptur, einen gut sichtbaren Pavillon uns ausgedacht. Das war 95, da gab es noch kein Internet. Das sollte ein Ort der Forschung, der Nachforschung sein, also mit Personenregister, mit Ortsregister und so weiter, aber auch Geografie. Und heute ist es natürlich anders. Heute kann man das viel geschickter vernetzen und per App auf sein Handy laden. Ja, das geht ganz einfach, aber damals gab es das noch nicht, 95. Schwer zu glauben, einfach aus heutiger Sicht. Und dieser Gedanke wurde übernommen, aber nicht in der ganzen Konsequenz. Wir hatten das viel sozusagen wissenschaftlicher gedacht, als weniger so emotional, sentimental, sondern mehr sachlich.
Wir wollten natürlich eine Diskussion anregen und wir wussten ganz genau, wenn wir keinen Vorschlag machen für das Wettbewerbsgelände südlich von der amerikanischen Botschaft und eben dem Pariser Platz und dem Brandenburger Tor, dann werden wir sofort rausgekickt aus dem Wettbewerb. Und deswegen haben wir natürlich auch für das Gelände eine Haltestelle entworfen, wo dann eben diese roten Busse erstmal stehen sollten mit den Aufschriften der Zielorte und dann natürlich dieser Informationspavillon, wo man sich erstmal informieren kann, ob man jetzt hinfährt oder nicht. Und das war eigentlich die Initiation. Denn,
naja, und das war ja eine Einbahnstraße, die wir dort gelegt haben.
Aber dieses Konzept ist natürlich auch ohne dieses Gelände denkbar, denn unter den Linden stellt man dann Haltestellenschilder auf und über Berlin verteilt und lässt dann den Bus quasi dort halten und Leute einsteigen und eben auf die Fahrt mitnehmen. Mhm. Und das hat wirklich in der Jury, wurde uns dann später erzählt, zu heftigen Diskussionen geführt, weil Lea Roos, die Initiatorin dieses großen Projekts, gedacht hat, das wird ihre Intention unterlaufen, dass es eben kein großes Denkmal gibt. Und dann wurden wir zweimal aus dem Wettbewerb ausjuriert und zweimal zurückgebracht, weil die Leute gesagt haben, es ist viel zu wichtig, diese Diskussion, das müssen wir im Wettbewerb halten. Und dann schlug der ehemalige Bausenator vor, uns einen separaten Preis zu geben, damit nicht mehr drüber diskutiert werden muss. Und dann sagte Lea Roos, wenn das passiert, verlässt sie sofort die Jury. Und es ging also hart auf hart. Und das Interessante war, um den Bauzaun, um das Gelände, da wurden dann die ganzen Artikel aus der Presse hingeklebt. Das heißt, das war eine öffentliche Diskussion und jemand hat dann wirklich auch mit einem dicken Pinsel auf Packpapier ein Plakat geschrieben: Die Diskussion ist das Denkmal. Und das fanden wir ganz super, weil damit war es wirklich angekommen in der Mitte der Gesellschaft.
Hm. Hatten Sie damit Ihr Ziel dann auch schon erreicht, so ein bisschen?
Ja, also im Prinzip, es ist immer wieder erstaunlich, das war ja ein Entwurf, der ist fast 30 Jahre her. Und wenn man in Berlin Leute trifft und sagt, ich bin Renata Stich, sagen die, Bastop, das ist so präsent. Also für eine sozusagen imaginäre Skulptur ist das ganz erstaunlich. Und immerhin konnten wir sehr viel initiieren. Und dann besuchte uns Jane Jossam, die Gründerin des Holocaust-Museums von Melbourne in Berlin. Und die kannte unsere Arbeiten und sagte, wir wollen gerne euer Orte des Erinnerns, also dieses Denkmal, was in Schöneberg existiert, mit in unsere Dauerausstellung einbringen. Und das passierte auch, hat sich alles ein bisschen verzögert durch natürlich Corona. Und das Museum wurde ja im November eröffnet. Und dann hatten wir aber schon lange geplant, noch eine Ausstellung zu machen. Und so haben wir dann ein Haltestellenschild mitgebracht und einen Plan, eben die Karte von Europa mit den Orten des Schreckens sozusagen. Und das wurde dann gestern eröffnet von der deutschen Botschafterin. Das war schon eine ganz interessante Geschichte, dass man das hier noch so diskutiert. Wir haben früher, also wir waren mal in Beverly Hills und trafen Helmut Newton. Und Helmut Newton ist ja Berliner Pflanze, aber ist da ja nach Melbourne geflohen und hat hier seine ersten Fotoshootings gemacht und hat auch hier seine Frau kennengelernt. Das erzählte er damals, das ist aber eigentlich auch bekannt. Und das war mir gar nicht so klar, dass Australien auch so ein Ort der Flucht war. Man denkt immer an Amerika, man denkt an also Baltimore, New York, dass da die Landung ist. Und da haben wir auch schon überall ausgestellt und unsere Denkmalskonzepte, gibt es ja noch andere, diskutiert. Aber von Australien wussten wir das nicht. Und als dann Jane Jossam kam, da haben wir gesagt, ja, das ist uns schon so bekannt. Und das finden wir toll, weil man fängt jetzt an, den Titel solcher Museen umzuwandeln in Museum für Menschenrechte oder solche Dinge. Und hier ist es wirklich noch danach benannt, was es auch ist. Und soviel ich weiß, wurde das Museum auch finanziert, privat finanziert von den Überlebenden und den Erben der Überlebenden. Also das ist schon eine sehr bewegende Geschichte.
Wir haben jetzt viel von, also da ist viel Mobilität mit drin bei Ihren Ideen und viel Erfahrung. Und ich höre auch so ein bisschen ja so Selbstverantwortung durch, also dass der Betrachter das erleben soll.
Sie haben das sehr gut jetzt ausgedrückt. Wir reden da von einem aktiven Gedenken. Und das heißt, man muss sich auch die Zeit nehmen. Und das haben wir zuerst natürlich geplant bei dem Denkmal im Bayerischen Viertel, diesen Orten des Erinnerns, wo man von Schild zu Schild geht und wenn man zu zweit unterwegs ist, dann kann man sich austauschen. Und beim nächsten Schild erzählt man wieder eine Geschichte oder man kennt was aus dem Bekannten- und Freundeskreis und so weiter. Und so weitet sich das aus. Und ähnlich ist es natürlich bei der Bushaltestelle, wo man sagt, jetzt ist eigentlich die Zeit, dass ich mal nach Weimar fahre und dann gucke ich mir natürlich auch Buchenwald an. Oder wenn ich nach Polen fahre, dann ist es eben nicht nur Auschwitz, sondern das kann Großrosen oder Stutthof sein oder Lodz und oder noch weiter im Osten oder in Riga. Und dann wird sich die Reiseroute auch ganz anders gestalten. Selbst wenn wir zum Beispiel Richtung Österreich fahren oder Richtung Italien und ich gucke immer auf die Schilder oder auf die Karte, dann sage ich immer, huch, das ist ja Gusen und da ist ja Ebensee und so weiter. Und da weiß ich sofort, das ist auch ein Ort des Schreckens, wo Leute umgebracht wurden. Und so gliedert sich dann plötzlich eine Landkarte ganz anders.
Also dieses aktive Gedenken, das bringen wir natürlich auch in das Denkmal im Bayerischen Viertel ein. Und passen es sozusagen an die kommende Generation an. Also das ist nicht nur, dass es installiert ist, sondern da finden Reenactments statt. Das heißt, man geht durch das Viertel und liest Themen oder singt dort oder so etwas. Es finden auch ständig Führungen statt. Aber wir haben auch eine App entwickelt, mit der man sozusagen auch von Australien aus durch das Viertel gehen kann. Und das ist in mehrere Sprachen inzwischen übersetzt. Das war natürlich nur auf Deutsch. Und jetzt ist es in mehreren Sprachen. Da kommen immer mehr dazu und sind auch vertont. Man kann das nehmen. Also das heißt, es ist auch wichtig, dass man so ein Denkmal weiter denkt, dass man es weiterentwickelt und dass man schaut, wie reagiert die Jugend darauf. Und die reagiert sehr gut darauf. Und das ist auch ein Medium für die Schulen, damit sie das Thema sozusagen in die Diskussion bringen. Ja. Und besonders jetzt, wo man merkt, dass also das Wissen immer mehr schwindet und auch in den Schulen, das wenigstens in Berlin nicht so gelehrt wird, ist es ganz wichtig, dass man auch außerhalb des Schulsystems Dinge hat, an die man zurückgreifen kann.
Wie heißt denn die App? Ich glaube, wir dürfen hier ein bisschen Werbung machen.
Orte des Erinnerns.
Places of Remembrance. Places da findet man sofort für genau. Google und für Android.
Genau.
Jetzt haben Sie, glaube ich, einen Teil meiner nächsten Frage schon vorweggenommen, weil mich interessiert, was Ihre Wunschzielgruppe wäre. Wer müsste sich denn eben jetzt noch...
Ach, eigentlich alle. Ja. Eigentlich alle, aber natürlich auch die Jugend. Ja. Und die tun das auch. Also ich sehe das auch mit meinen Studenten, die denken daran, die wollen das auch wissen. Und es ist ihnen wichtig, da eine Erinnerung zu finden. Aber das ist natürlich eine mehr, wie soll ich sagen, es ist etwas vom Wissen. Es geht ums Wissen. Es geht jetzt hier nicht um Schuldzuweisung oder so etwas, sondern das ist natürlich eine völlig weit entfernte Generation. Sondern es geht darum, dass man versteht und dass man die Anzeichen für solche Diktaturen erkennt. Denn wir haben genau dargelegt, wirklich durch die Straßen in Schöneberg, dass es ein schleichender Prozess war, aber ein konsequenter böswilliger und genau gezielter, der eben den Tod von Menschen zum Ziel hatte. Also man hat die Menschen erstmal aus der Gesellschaft rausgerissen, ausgeschlossen aus dem Automobilclub, aus dem Schachclub, aus dem Gesangsverein. Das muss ich gar nicht doof genug vorstellen. Aber das sind diese sozialen Bindungen, die sehr wehtun, wenn man auf sie verzichten muss. Und so kann man das sehr gut nachvollziehen, was heute auch in der Welt passiert. An vielen Orten. Ja. Also es ist nicht nur zum Gedenken an die Bürgerinnen und Bürger, die da gelebt haben, wie zum Beispiel Albert Einstein, Hannah Arendt, Gisele Freund, Karl Einstein und so weiter.
Walter Benjamin,
ja. Und es ist auch so, dass wir in Princeton einen Ableger haben, also sozusagen da, wo Albert Einstein im November 32 hinging. Da entstand die erste Dissertation über unser Denkmal. Und auch die Anregung sozusagen, dass wir dort etwas schaffen. Und dann lud uns das Jewish Museum in New York zu einer Ausstellung an und wir machten zwei Leuchtkästen mit jeweils 40 von diesen Schildern. Und diese Bilder sind heute, Leuchtbilder sind heute in Princeton im German Department und die Studierenden können sich das anschauen und darauf reagieren. Also das ist auch ganz toll. Also so gesehen ist es hier in Melbourne, es ist in Princeton, es sind also auch solche weiten Bindungen entstanden, weil es ja auch die Emigration ist ja eine weltweite Bewegung bis heute, wie wir wissen.
Und wir haben natürlich bei diesen Bildsprachen im Bayerischen Viertel in Schöneberg auch erreicht, dass Leute zum Beispiel sagen, ich wohne bei der Perlenkette. Und das heißt, sie beziehen dann ihren Wohnort eben nicht mit einer Hausnummer, sondern eben mit einem Schild, was vor dem Haus an einem Beleuchtungsmasten angebracht ist. Und wenn man ab und zu wieder durchs Denkmal geht, um zu gucken, ob irgendwas kaputt ist und repariert werden muss, dann kommen plötzlich Kinder und sagen, ich kann Ihnen noch mehr zeigen und so weiter. Dann wissen wir also, aha, das wird gesehen. Und das sind natürlich die ganz wichtigen Ansprechpersonen, wenn Kinder dann ihre Erwachsenen begleiten, fragt, ob das jetzt die Großeltern sind und dann muss kommuniziert werden. Das heißt, die Erwachsenen müssen mit einer Geschichte kommen, wenn sie den Text lesen oder eben auch das vom Bild angesprochen werden. Und dann entsteht natürlich genau die Kommunikation, die wir anregen möchten, auch zwischen den Generationen.
Renata Stich, Frieda Schnock, vielen Dank für dieses Gespräch.
Wir danken auch.
Danke, danke.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.